werde, also ein System, das wir derzeit entwickeln bei uns im Labor für Texttechnologie. Insofern ist das Work in Progress, die ich Ihnen vorstellen werde, sind zum Teil nicht fertige Ergebnisse. Vielmehr wird es darum gehen, dass ich Ihnen das Konzept darstelle, unter dem wir das derzeit entwickeln. Wir wollen aber mit dem gestischen Schreiben etwas ganz Neues in die Welt setzen, was es nach unserem Dafürhalten so noch nicht gibt. Und ganz zu Beginn meines Vortrages will ich Ihnen erläutern, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, generell in der Texttechnologie. Sie sehen jetzt hier linker Hand einen Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel, der aus der Sicht der Frankfurter Eintracht in dieser Stadt nicht so erfreulich ist. Es geht um ein Fußballspiel von vergangener Woche Samstag, das leider etwas negativ ausgegangen ist für die Frankfurter. Was mich jetzt dabei interessiert ist, dass ich diesen Text nehme und dass ich diesen Text automatisch übersetze, und zwar mit dem Weltmarktführer für Übersetzungssoftware, und das ist Google Translator. Und achten Sie bitte auf das, was hier gleich rot erscheint. Reus schießt die Eintracht ab, daraus wird in der Übersetzung Reus shoots Harmony. Da ist also was schiefgelaufen, und zwar ziemlich kräftig, und das werden Sie jetzt gleich nicht so genau lesen können, aber ich gehe mal weiter durch in dem Beispiel. Der zweite Satz dabei sieht, Schieber früh gelb-rot wird zu In this slide looks early yellow card. Da muss ich nicht viel Englisch können, um zu wissen, das ist völlig daneben gegangen in der Übersetzung. Drittes Beispiel, Weltmarktführer Übersetzung ist Duo Reus Götze wird zu Duo Reus Idol. Das Beispiel habe ich am Samstag letzter Woche produziert, ist also relativ tagesaktuell. Was ist da daneben gegangen? Zweierlei. Erstens, der Google-Übersetzer hat kein Modell der Bedeutung dieses Textes. Das heißt, der Übersetzer weiß nicht, dass der Inhalt dieses Textes von Fußball handelt. Da wird nur Satz für Satz übersetzt. Erster Fehler. Zweiter Fehler besteht einfach darin, dass dieses Modell nicht weiß, was ein Eigenname ist. Zufälligerweise oder nicht zufälligerweise sind die drei Fehler durch das Nichterkennen von Eigennamen, Schieber, Reus, Götze, zustande gekommen. Herr Zicari hat es in seinem Vortrag schon erläutert, Google hätte ja das machen können, was wir alle machen. Wir schauen einfach nur bei der Wikipedia nach dem Wort Eintracht und finden dann, dort steht zum Beispiel Eintracht wie auch Concordia, sind Namensbestandteil von Sportvereinen wie Eintracht Frankfurt. Genau das machen wir in der AG Texttechnologie, dass wir solche Medien wie Wikipedia automatisch auswerten, um Informationen zu bekommen, was Eigennamen anbelangt oder Bedeutungen von Texten. Dazu nehmen wir diese Eingabetexte, jetzt hier blau markiert und grün markiert, und bilden die auf die Wikipedia ab, also auf ähnliche Eingabetexte und das Kategoriensystem. Und dann haben wir Algorithmen entwickelt, die uns dann mitteilen, welche Bedeutungen diese Texte haben. Das machen wir mit dem Stichwort Semantic Computing. Textbedeutungsrepräsentation ist ein Stichwort, das mich zu dem dritten Anwendungsgebiet führt, nämlich dem sogenannten Textklassifizieren mit den Unterarten Spam Detection, Plagiaterkennung und forensische Linguistik. Habe ich ein Beispiel dazu? Uwe Barschel, jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ehemals Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, ist unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen, damals im Beauvirage in der Schweiz. Und vor seinem Tod soll da ein Brief geschrieben worden sein, eben von diesem Herrn Barschel, gerichtet an prominente Personen der Bundespolitik, die diese möglicherweise belastet hätte. Die Frage, die die Textklassifikation beantwortet, ist, ob Barschel der Autor dieses Briefes war oder nicht. Und diese Frage kann man mit Methoden der Texttechnologie automatisch beantworten. Bei diesem Brief übrigens kam heraus, dass es sich um eine Fälschung der Staatssicherheit der ehemaligen DDR handelt. Das vierte Beispiel ist die Computational Humanities, wieder so ein Anglizismus. Was machen wir dort? Dort wenden wir Methoden aus der Texttechnologie an, um literarische Werke von Johann Wolfgang Goethe oder von Thomas Mann oder hier in diesem Falle das kleine Bild dort in der Mitte, ist Hugo von Hofmannsthal, ein österreichischer Literat, automatisch zu verarbeiten und mit Informationsangeboten aus dem Internet, etwa mit der Wikipedia, zu verbinden. Das fünfte Anwendungsgebiet, und das leitet dann zu meinem heutigen Vortrag über, sind sogenannte Smart Rooms. Sie alle verwenden Smartphones, sie alle sind es gewohnt, überall da, wo sie sind, sozusagen Rechner bei sich zu haben, um zu kommunizieren. Was die nächste Form der Verwendung von Rechnern sein wird, ist, dass sie die Rechner nicht mehr mit sich herumtragen, der Jackentasche, da ist mein Smartphone, sondern dass sie sozusagen Teil der Umgebung sind, Teil des Tisches, Teil der Wand, Teil des Gebäudes, dass sie hingehen und dann direkt mit diesen Systemen und zwar kontaktlos interagieren. Sind Smart Rooms, nennt man diese Technologie, und das Leitbild dafür ist die Kommunikation, die menschliche Kommunikation, die natürliche Kommunikation, die Sie ausüben, wenn Sie mit Ihren Freunden oder Freundinnen sprechen. Und diese Kommunikationsform ist jetzt Leitbild für mich. Und da will ich jetzt mal eine Eigenschaft an dieser untersuchen, und die hat was mit dem Kanal zu tun, über den diese Kommunikation erfolgt, nämlich über den akustischen Kanal. Der ist natürlich begrenzt, das heißt, ich kann im Schnitt durchschnittlich eine bestimmte Anzahl von Wörtern über diesen Kanal übermitteln. Jetzt wollen wir alle viel, wenn wir sprechen, unseren Redepartnern mitteilen. Und dazu bedienen wir uns eines Tricks, den wir die Mehrebenen-Kodierung nennen können. Nehmen Sie mal das Beispiel hier. Womit wurde der Postbote ermordet? Im internationalen phonetischen Alphabet hier kodiert. Antwort: Hans denkt mit dem Messer. Dieses Beispiel, dieses Redebeispiel ist mehrfach kodiert, zum Beispiel auf der lexikalischen Ebene. Messer ist ein Mordinstrument. Ermordet und Messer hängen zusammen. Dann haben wir eine syntaktische Kodierung, etwa in dem Beispiel mit der Copula und dem Partizip ermordet. Oder wir haben eine diskursive Verknüpfung dieser Redebestandteile, indem wir erkennen, das ist eine Antwort auf eine gestellte Frage. Oder, und das ist jetzt hier besonders interessant, wir haben eine pragmatische Komponente, Hans denkt mit dem Messer, da wurde was ausgelassen. Hans denkt, der Postbote wurde mit dem Messer ermordet. Also die Nichtnennung von etwas ist hier informationsübertragend, wir nennen das eine Ellipse. Fassen wir das mal zusammen, Sie haben also eine Menge von sprachlichen Ebenen und entlang dieser Ebenen wird in dem akustischen Kanal Information kodiert, mehrfach strukturiert unter Anwendung, Ausnutzung Ihres Kurzzeitgedächtnisses, und dadurch können wir deutlich mehr Information übertragen, als wenn wir das nur durch eine Folge von Wörtern machen würden. Aber klar ist natürlich auch, dass Kommunikation nicht nur verbal ist, sondern Sie sehen, ich fuchtel hier ziemlich viel herum, die ist zum Beispiel auch gestisch. Das heißt, Sie sehen mich auch als Sprecher und Sie interagieren gewissermaßen auch mit mir, indem Sie nicht nur sprechen. Das heißt, wir haben diesen visuellen Kanal und über den können wir dann entlang der sogenannten Proxemik, da geht es um Abstandsverhältnisse zwischen den Redepartnern, Gaze, das bezieht sich auf Blickbewegung, oder Gesture, das wäre dann der Bereich der Gestik, Mimik und so weiter und so fort, sind weitere Beispiele. Also Kanalvergrößerung, indem wir eben über den visuellen Kanal auch noch kommunizieren können. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir das Ganze nochmal erweitern, und zwar durch den technischen Kanal. Wir wollen also technische Vorrichtungen bauen, um zu einer noch breiteren Kanalvergrößerung zu kommen, um vielleicht noch effizienter kommunizieren zu können. Damit komme ich dann zu der Leitfrage meines Vortrages, nämlich der: Können wir die Bandbreite der multimodalen Kommunikation, also der Kommunikation zwischen Menschen, auch für die Mensch-Maschine-Interaktion nutzen? Oder anders formuliert: Können Menschen und Maschinen nicht nur sprachlich, sondern auch gestisch kommunizieren, und zwar kontaktlos? Was das bedeutet, will ich Ihnen jetzt an einem Anwendungsszenario erläutern, und dieses Anwendungsszenario stammt aus dem Bereich von Museen. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Städel-Museums. Das Städel-Museum war im vergangenen Jahr Museum des Jahres, also das wichtigste und herausragendste Museum in der deutschen Museumslandschaft. Es ist eine große Gemäldegalerie mit moderner Kunst und auch alter Kunst, wie Sie jetzt hier an dem Beispiel sehen können. Museen bekommen sehr viel Geld, um Ihnen Kunst zu zeigen. Und dafür müssen Sie wissen, ob das, was Sie Ihnen zeigen, ob Ihnen das gefällt. Ja? Sie wollen wissen, hat Ihnen die Ausstellung gefallen? Was denken Sie über die Exponate? Was denken Sie über das Museum als Ganzes? Gefallen Ihnen die Informationsangebote? Das müssen Sie einfach wissen, weil Sie wissen wollen, wie Sie Ihre Arbeit besser machen können. Diese Informationen bekommen Sie derzeit im Wesentlichen nur durch Fragebögen. Die sind zeitaufwendig, nicht interaktiv und altmodisch. Das wollen wir jetzt mal einer Problemanalyse unterziehen, also Fragebögen. Sie sehen hier linke Hand einen Fragebogen, wie wir ihn typischerweise benutzen oder Studierende, um unsere Veranstaltungen zu bewerten. Da können Sie dann ankreuzen, was Ihnen gefallen hat und was Ihnen nicht gefallen hat. Und generell gilt, dass wir eine vergleichsweise hohe Einstiegsschwelle bei der Ausfüllung eines Fragebogens haben. Wenn Sie in der Fußgängerzone sind und Sie werden gefragt, ob Sie einen Fragebogen ausfüllen wollen, dann haben Sie in der Regel keine Lust dazu, weil Sie wissen, das kostet Zeit. Entsprechend hoch ist auch die Abbruchwahrscheinlichkeit. Dann, wenn Sie sich entscheiden, auszufüllen, dann haben Sie ein kontaktgebundenes Schreiben. Sie müssen den Fragebogen auflegen und sozusagen dann eben diesen Bogen ausfüllen. Gleichzeitig haben Sie einen hohen kognitiven Aufwand, weil Sie erst einmal den Fragebogen lesen müssen und die Fragen verstehen müssen. Und schließlich, normalerweise ist das eine Einbahnstraße, Sie füllen den Fragebogen aus, dann bleibt er bei der Person, die diese Fragebogenaktion organisiert hat. Sie selbst erfahren höchstens von den Ergebnissen, aber können die nicht weiterverarbeiten, zum Beispiel mit Gleichgesinnten, mit einer Web-Community. Also drei Probleme, und die will ich jetzt hier angehen, und zwar unter folgendem Diktum: A gesture is worth more than a thousand words. Eine Geste ist mehr wert als tausende von Wörtern. Wir wollen also jetzt nicht mal länger schreiben im herkömmlichen Sinne, sondern wir wollen das nonverbal machen. Wir wollen zeigen und nicht benennen. Wir wollen imitieren, ikonografische Gesten produzieren und nicht beschreiben. Also die Interaktion mit dem System, das ich Ihnen jetzt vorstellen will, soll gestenbasiert sein, und zwar kontaktlos. Beim Smartphone zum Beispiel, erinnern Sie sich daran, die ist kontaktgebunden. Sie müssen das Smartphone berühren, wenn Sie dabei schreiben wollen. Das will ich ad acta legen. Wie kann das aussehen? Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Vorstellungsraum, in einem Ausstellungsraum des Städels, dann werden Sie beobachtet durch ein Kinect-Gerät. Sehen Sie da oben, Sie sind quasi eine Person, Sie betrachten das jetzt. Dann sollen Sie die Möglichkeit erhalten durch unsere Technologie, dass Sie Folgendes machen. Sie sagen, diese Person, Sie segmentieren das, ähnelt dieser Person. Was Sie in dem Beispiel machen ist, Sie machen eine Segmentierung der einen Person, dem einen Bild, der anderen Person, dem zweiten Bild und haben dann diese Beziehung zwischen diesen beiden durch diese Ähnlichkeitsgeste. Das Entscheidende ist, dass Sie natürlich in einem Museumsraum nicht sprechen sollen. Das sind Ruheräume. Ja, da soll es ganz ruhig sein. Das heißt, Sie müssen das kontaktlos machen durch Gesten. Sie sagen nicht, diese Person ähnelt dieser Person, sondern Sie machen Folgendes. Diese Person kontaktlos und ohne Sprache. Das bezeichnen wir als gestisches Schreiben. Schreiben mit Hilfe von Gesten. Das wäre das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, Sie könnten sagen, dieses Bild in der Mitte gefällt mir. Auch indem Sie das durch eine Zeigegeste und durch ein sogenanntes Emblem ausdrücken. Das wäre eine Bewertungsrelation. Das ist übrigens die Mutter von Rembrandt, die Sie hier in der Mitte sehen. Ganz rechts, das ist der Vater. Das wäre ein drittes Beispiel, eine sogenannte Attribuierung. Sie segmentieren aus einem Bild, zeigen darauf, kreuzen das sozusagen an, was Sie da attribuieren wollen und weisen dem dann ein Prädikat zu, zum Beispiel, dass Sie sagen, das ist eine bestimmte Art von Kopfbedeckung, ein sogenanntes Barett. Und Barett, das könnten Sie auch in die Luft schreiben. Dann haben wir die Information. Gut, Sie sehen, wir haben jetzt vier Operationen gehabt: Verknüpfen von Bildern, Segmentieren von Bildern, Bewerten von Bildern und in diesem Beispiel haben wir Attribuieren von Bildern. Das sind vier Operationen der Bildbeschreibung und alle vier Operationen sollen gestisch durchgeführt werden. Das bezeichnet man als gestisches Schreiben und das besteht im Wesentlichen darin, dass wir also das, was Sie normalerweise sagen, in Gesten überführen. Hierzu nochmal ein Beispiel. Sie könnten sagen, das Bild rechts gefällt mir. Sie könnten jetzt aber auch anfangen und sukzessive diese Redebestandteile durch Gesten ersetzen. Das Bild rechts wird jetzt so das da und durch eine Zeigegeste begleitet. Gefällt mir wird nach wie vor gesprochen. Im dritten Beispiel haben Sie jetzt, dass alle Bestandteile des Satzes durch Gesten begleitet werden. Das da, Zeigegeste, gefällt mir, Emblem. Und zu guter Letzt sagen Sie einfach gar nichts mehr, Sie zeigen und produzieren das Emblem. Also kann man offenbar prinzipiell das, was wir in Aussagen formulieren, sogenannte Propositionen, auch durch Gesten, nonverbal, eben gestisch manifestieren. Und daran forschen wir, wie das gehen kann, wie wir quasi die natürliche Sprache in Gesten übersetzen. Ja, dann zu der Anforderungsanalyse, wie wir das umsetzen wollen. Wir wollen also eine Technologie entwickeln, die einen hohen Anreiz für Sie besitzen soll, an diesen Befragungsaktionen teilzunehmen. Sollen Spaß daran haben, die Technologie zu benutzen. Es soll kontaktlos sein. Sie dürfen die Bilder unter keinen Umständen berühren. Das würde Sie ja dann eben beschädigen. Das Ganze soll kooperativ, webbasiert weiterverarbeitbar sein. Nach dem Wiki-Prinzip soll es hier eine Weiterverarbeitungsmöglichkeit geben. Das setzen wir um mit dem 3-Säulen-Modell von Wikinect. Zu der Anforderung 1, wir wollen Sie dadurch zur Teilnahme anregen, dass wir hier ein Paradigma umsetzen, das von einer Person namens Vanan, das ist ein Südamerikaner, klingt sehr deutscher Name, aber wird eben Vanan ausgesprochen, erfunden hat. Sehr junger Informatiker, der weltberühmt geworden ist durch diese Idee, der hat eine Reihe von nicht automatisierbaren Aufgaben beschrieben und hat die so umformuliert, dass daraus ein Spiel wird, das von Menschen ausgeführt wird. Die haben dann eine hohe Bereitschaft, das Spiel durchzuführen. Spielen macht Spaß. Spielen, das tun die Menschen eben sehr gerne. Also der Unterhaltungswert ist der Anreizfaktor, das Spiel durchzuführen. Das nennt man Games with a Purpose. Mit einem bestimmten Zweck. Die zweite Anforderung ist die kontaktlose Nutzung. Dazu entwickeln wir derzeit kinetische Texttechnologien als neues Paradigma der Mensch-Maschine-Kommunikation. Gesten, Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke sollen kontaktlose Schreibwerkzeuge werden, so wie Stift und Hand bislang. Und schließlich die kooperative Weiterverarbeitung, das gehen wir dadurch an, dass wir das mit der Wikipedia machen. Wikipedia als Paradebeispiel für die kooperative Dokumentation und Vermittlung von Wissensgebieten. Dann haben wir 3 Säulen und diese 3 Säulen tragen einen Architrav und dieser Architrav ist das gestische Schreiben von Wikis, von der Bewegungsinterpretation zu gestischen Aussagen. Was ich jetzt unternehmen werde, ist, dass ich diese 3 Säulen en Detail Ihnen vorstellen werde, also das genauer, als ich das bislang getan habe. Zunächst einmal zu dem Games with a Purpose. Oben rechts sehen Sie diesen jungen Informatiker, das ist eben Vanan und sein Ausgangspunkt war die Bilderkennung. Es ist recht einfach festzustellen, dass es nach wie vor nicht automatisch geht, eben nur sehr schwer geht. Wenn Sie das Beispiel hier haben, dann erkennen Sie nach einem Bruchteil von Sekunden, dass Sie nicht etwa auf dieser rechten Seite den Rumpf eines Tigers sehen, sondern sehen den Ausschnitt eines Laubwaldes projiziert auf einem Monitor. Das zu unterscheiden ist für Computer nahezu unmöglich. Ja? Da brauchen Sie sehr viel semantisches Verständnis, Lebensweltverständnis. Wir sehen einen Tiger hinter einem Monitor, der einen Laubwaldausschnitt zeigt. Die Idee von Vanan war nun, ich müsste Menschen dazu bringen, für ganz viele Bilder wie diese solche Annotationen zu produzieren, dass die Menschen mir sagen, was sie auf dem Bild sehen. Diese Beschreibungen benutze ich als Trainingsdaten dann für Algorithmen, die quasi lernen an ihren Ausgaben, was sie sehen können sollten, ja, zum Trainieren von Algorithmen. Sein Problem aber war, wie motiviert man möglichst viele Menschen dazu, Trainings- und Testdaten für die automatische Bilderkennung bereitzustellen? Und dann kam der Clou, na, das mache ich einfach durch ein Spiel. Ich verkleide die Interpretationsaufgabe als Spiel. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, daraus Nutzen zu ziehen, was Menschen machen, bekomme die Daten für die computerbasierte Verarbeitung. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel von Vanan, das er selbst entwickelt hat, das Sie vermutlich alle kennen, ohne zu wissen, dass es von dieser Person stammt. Und das ist CAPTCHA. CAPTCHA ist ein Akronym und das steht für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Wenn Sie sich online bei Facebook oder sonst wo ein Konto einrichten wollen, müssen Sie erstmal mitteilen, diesem Einlog-Dialog, dass Sie ein Mensch sind und nicht etwa ein Bot, der Böses vorhat, dort Spamming oder etwas betreiben will. Dazu weiß man, dass Computer die Frage nicht gut beantworten können, was für ein Wort Sie da auf der linken Seite sehen, passes. Menschen können das eben sehr gut. Automatisch geht das eben bislang nur sehr schlecht. Wenn Sie das korrekt beantworten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie ein Mensch sind und dann erhalten Sie Zugang zu dem System. Die zweite Idee von Vanan war, daraus Recapture zu machen. Und da wusste er, wir haben ein anderes Problem, nämlich wir müssen derzeit ganz viele Bücher digitalisieren. Der eine Grund ist der, dass Sie auf Google Books und den Büchern automatisch suchen können wollen. Der andere Grund ist der, dass viele ältere Bücher auf säurehaltigem Papier gedruckt worden sind. Die werden in kurzer Zeit alle kaputt gehen. Wenn man die jetzt nicht redigitalisiert, wird auch die Information verschwinden. Man digitalisiert die mit sogenannten Optical Character Recognition Verfahren, OCR ganz kurz, und deren Problem ist, dass sie ganz viele Fehler produzieren. Das etwa, this wird dann zu NIES. Die Idee von Wan-An war nun, wir führen hier ein zweites Wort ein, bei dem der Computer nicht weiß, was das Ergebnis ist. Wenn Sie aber hier richtig geantwortet haben, dann wird Ihre Antwort hier wahrscheinlich auch richtig sein. Und wenn ich viele Personen für dasselbe Wort das machen lasse, dann kann ich so einen Durchschnitt bilden. Und dann weiß ich, ob mein OCR-Verfahren das richtig gemacht hat oder wie die Korrektur heißen soll. Sie merken, das Nützliche für Sie wird mit dem Nützlichen für uns, für die Informatik verbunden. Und wenn Sie zu uns kommen, dann werden Sie auf doppelte Weise davon profitieren. Okay, das ist jetzt Games for the Purpose. Wir fassen die Nachteile und die Vorteile zusammen. Zunächst einmal die Nachteile in zwei Fragen eingekleidet. Beteiligen sich hinreichend viele ausreichend trainierte Freiwillige am Spiel? Das können wir natürlich nicht garantieren im Vorhinein. Und zweitens, wie ist die Qualität der Interpretationsleistungen dieser Freiwilligen zu garantieren? Aber Vorteile haben wir auch jede Menge. Wir bekommen eben diese Daten für das Trainieren von Algorithmen quasi umsonst. Common Sense Interpretation nennen wir das. Und wir haben so eine gemeinschaftliche, kollaborative Erzeugung von solchen Trainingsbeispielen bei wechselseitiger Qualitätskontrolle. Also eine computerbasierte Aufgabe wird eine große Gruppe von Personen im Web delegiert. Das nennt man Crowdsourcing. Und dieses Stichwort führt mich dann zum nächsten Kapitel meines Vortrags, nämlich dem Wiki-Prinzip. Kollege Zicari hat ja schon erläutert, was es damit auf sich hat. Ich will noch mal ein Stück weit tiefer darauf eingehen, was das ist. Zunächst einmal diese Arbeitsdefinition Crowdsourcing meint die Delegation organisationsinterner Aufgaben vorwiegend an Web-Communities. Also als ich so jung war wie Sie, da gab es keine Wikipedia. Wenn man da ein gutes Lexikon benutzen wollte, war das der Brockhaus und der hatte damals etwa so 4000 D-Mark, 2000 Euro gekostet. Also solche Lexika wurden zu meiner Zeit organisationsintern von kommerziellen Anbietern produziert. Heute geschieht das organisationsextern von Web-Communities, die etwa die Wikipedia aufgebaut haben. Oben rechts ist Jimmy Wales, der hat die Wikipedia erfunden und hat so zwei Prinzipien angegeben, nach denen die Wikipedia funktioniert. Er schreibt, Wikipedia's success to date is entirely a function of our open community. Und zweitens, you can edit this page right now as a core guiding check on everything that we do. Die Idee dahinter ist, dass Sie jederzeit nicht nur die Wikipedia lesen können, sondern dass Sie, wenn Sie wollen, auch selbst in der Wikipedia schreiben können. Sie können selbst zum Autor in der Wikipedia werden. Und was mich jetzt interessiert ist, welche Personen wie viel an der Wikipedia schreiben. Ich möchte wissen, wie die Autorenschaft an den Artikeln der Wikipedia verteilt ist. Ist das ungefähr gleich verteilt? Also wenn jemand Autor ist, tut er ungefähr so viel wie andere Autoren? Oder gibt es weniger Autoren, die sehr viel tun, während viele Autoren ganz wenig dort unternehmen? Dazu betrachte ich ein Beispiel, nämlich diese Einstiegsseite aus der deutschen Wikipedia zu dem Thema Berlin. Das ist ein sehr langer Artikel und ich nehme noch hinzu all die Hyperlinks und diese damit verbundenen Seiten. Also alles, was hier blau markiert ist, führt zu weiteren Seiten, die ich hiermit auswerten möchte. Wenn ich das mache, bekomme ich diesen Graphen. Es sind etwa 2000 Artikel, die ich von dieser Seite aus direkt erreichen kann. Und hier unten rechts rot markiert, das ist die Einstiegsseite, das ist die Seite Berlin. Meine Frage lautet also, wer schreibt diese 2000 Seiten? Und wie sind die Anteile auf der Wortebene verteilt dabei? Anders ausgedrückt, etwas formaler, welche Gestalt hat die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Autorenschaft? Und noch genauer, wie viele Autoren schreiben mindestens ein Wort in diesem Netzwerk von Artikeln, mindestens zwei Wörter, mindestens drei Wörter und so weiter und so fort. Die Antwort auf diese Frage hat folgende Gestalt. Es ist eine sehr, sehr schräge, sehr extrem schiefe Kurve. Sie sehen, extrem schnell fällt die eben ab und wird dann ganz, ganz flach. Ganz zu oberst sehen wir das erste Beispiel, die Anzahl der Autoren, die mindestens ein Wort beitragen. Es sind alle 38.000 Autoren, die registriert sind bei der Wikipedia, die ich analysiert habe. Leute, die nichts geschrieben haben, die habe ich natürlich nicht berücksichtigt. Dann die Anzahl der Autoren, die mindestens zwei Wörter schreiben, die Anzahl der Autoren, die mindestens drei Wörter schreiben und dann sehen Sie, wie schnell das eben nach unten abfällt. Da wird es ganz, ganz flach und dann komme ich zu dem extremen Punkt hier ganz außen rechts. Hier unten ist eine einzelne Person, die unwahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich viel geschrieben hat. nämlich 3 × 10^6, also mehr als 3 Millionen Wörter. Das ist wahnsinnig viel, was sie geschrieben hat. Das Besondere ist natürlich, ich will jetzt wissen, wer das ist, wer hat so viel Zeit, so viel zu schreiben. Das Glückliche dafür ist, dass alle Personen, die in der Wikipedia Autoren sind und registriert sind, dass die auch eine eigene Homepage dort haben. Und die Homepage dieser Person ist die folgende Seite. Nutzer D nennt sich selbst dort der schizophrene Löschaffe. Ja, wenn man genau untersucht, wer der schizophrene Löschaffe ist, dann sieht man, das ist ein sogenannter Vandalenjäger. Ja, bei der Wikipedia gibt es nicht nur Leute, die Gutes tun, es gibt auch viele, die Schlechtes tun. Spamming bei Wikipedia bedeutet Blödsinn reinschreiben oder einfach nur kaputt machen, löschen. Und der Benutzer D hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass er das, was andere Leute kaputt machen, dass er das wieder herstellt. Und auf die Weise kommt er zu dieser ungeheuren Zahl von ihm verursachten Wörtern. Was Sie jetzt behalten sollen, ist, dass Sie eine extrem steile Verteilung haben. Also ganz viele Leute machen ganz wenig und ganz wenige Leute machen extrem viel. Und dieses Prinzip wird uns ganz häufig begegnen, noch im Vortrag, wie wir nachher sehen werden. Wir haben jetzt hier die mit den blauen Werten die beobachteten Werte und rot ist die theoretische Kurve, die wir anpassen. So ein sogenanntes Potenzgesetz mit einem negativen Exponenten. Und wenn man so Potenzgesetze doppelt logarithmiert entlang der X- und Y-Achse, bekommt man typischerweise so eine Gerade und die erklärt ungefähr 95% der beobachteten Werte. Die nächste Frage, die ich jetzt habe, ist, gut, ich weiß jetzt ungefähr, wie Autorenschaft verteilt ist, aber kann ich das auch bei den Bildbeschreibungsoperationen, das ist ja sozusagen mein Gegenstand heute, kann ich da auch beobachten, ob es da auch diese Verhältnisse gibt? Gibt es bestimmte Aufgaben der Bildbeschreibung, die sehr häufig durchgeführt werden und möglicherweise viele andere, die ganz selten durchgeführt werden? Das Problem ist, ich kann diese Frage gar nicht beantworten. Ich bin ja nicht dabei, wenn Sie im Museum sind. Ich kann Sie nicht befragen und ich kann auch nicht in Ihre Köpfe hineinschauen. All das geht nicht. Ich muss also ein weiteres Mal zur Wikipedia gehen. Denn die Wikipedia gibt mir auch darüber eine Auskunft. Die Wikipedia enthält nämlich sehr viele Bildbeschreibungen. Und die kann ich jetzt auswerten. Dazu gehen wir zur englischen Wikipedia. Schauen wir uns zwei Bilder an. Links haben wir Rembrandt selbst Porträt und rechts, da haben wir von Raphael ein Porträt. Man weiß jetzt kunstwissenschaftlich, dass Rembrandt mit seinem Selbstporträt sich auf dieses Bild bezogen hat, auf das etwa 100 Jahre alte Bild. Und genau diese Information, die kunstwissenschaftlich belegt ist, die steht auch in der Wikipedia so drin, indem ich der Artikel über das Selbstporträt von Rembrandt einen Hyperlink besitzt auf diese Bildbeschreibung hier rechts. Ich nehme also alle Bildbeschreibungen aus der englischen Wikipedia und visualisiere die als Knoten eines Graphen. Und dieser Graph hat dann diese Gestalt. Also jeder Knoten, den Sie in diesem Graphen sehen, entspricht exakt einer Bildbeschreibung aus der englischen Wikipedia. Und die Kanten dazwischen, das sind Hyperlinks. Schauen wir uns mal ein paar quantitative Merkmale dieses Graphen an. Zunächst einmal haben wir 2862 Bildbeschreibungen. Davon zeige ich Ihnen jetzt hier ungefähr die Hälfte. Mit 34.000 Kanten, dann wird der 8.000stel der möglichen Kanten sind tatsächlich realisiert. Also sehr wenige Kanten, von denen die hätten hier gezeichnet werden können, sind tatsächlich eingetragen worden von den Wikipedianern. Zu dem Zweck etwa 56% aller Bildbeschreibungen in dieser größten konnektierten Komponente zusammenzufassen. Ihnen fällt wahrscheinlich auf, dass wir viele solcher Klumpen haben. Wir nennen das Cluster und diese Clusterbildung, die können wir auch messen mit einer Wahrscheinlichkeit. Bei der betrachten wir zwei Bildbeschreibungen B und C, die gemeinsam mit einer Bildbeschreibung A verknüpft sind und fragen nach der Wahrscheinlichkeit, mit der es dann auch hier so eine Verknüpfung gibt. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt so bei 52%, ist also sehr, sehr hoch. Dann haben wir noch die durchschnittliche geodätische Distanz. Das bedeutet, wenn Sie zufällig zwei Knoten aus diesem Graph selektieren, dann haben Sie ungefähr 5 Kanten, die zwischen diesen Bildbeschreibungen liegen. Sie sind also nicht weit entfernt, ganz unabhängig davon, aus welcher Epoche und mit welcher Thematik die Bilder gemalt worden sind. Jetzt habe ich folgende Frage. Welches sind zentrale Bilder, also ganz bedeutende, wichtige Bilder? Das habe ich hier mal so visualisiert, dass je wichtiger das Bild ist, desto größer und desto blauer ist der Knoten. Ein Beispiel ist ein Bild, das kennen Sie alle, das ist die Mona Lisa. Das ist jetzt hier dieser rote Punkt, den sehen Sie dort. Der Rembrandt mit dem Selbstporträt, der ist nicht so zentral, den sehen wir dort. Das ist der kleine rote Punkt da ungefähr in der Mitte. Ich hoffe, dass Sie es auch sehen können. Dann haben wir hier wiederum ein sehr zentrales Bild, das ist ein Frauenporträt von Picasso. Und hier ein Bild, das nicht so zentral ist, nicht so wichtig ist, aber ein Bild, das Sie sicherlich alle kennen, ein Stubenbild von Van Gogh. Die nächste Frage, die ich habe, ist, wofür stehen diese Klumpungen von Knoten? Und die stehen interessanterweise für ganze Epochen der Malerei. Ja? Hier zum Beispiel rot markiert, das ist der Postimpressionismus mit Van Gogh als ganz zentralem Vertreter. Und ein anderes Beispiel an dieser Stelle, was hier rot markiert ist, das ist der französische Impressionismus, Monet, diese Richtung, die aber hier sehr schwach in der englischen Wikipedia vertreten ist. Die dritte Frage ist nun, wie sieht die Gestalt der Verteilung der Bildverknüpfungen aus? Das ist jetzt die Frage, die ich ja zuvor schon bei der Autorenschaft gestellt habe. Ich will so jetzt wissen, gibt es bestimmte Bilder, die sehr viel verknüpft werden und viele andere, die sehr wenig verknüpft werden? Oder ist das gleich verteilt? Die Antwort darauf gibt die folgende Grafik. Da sehen wir, die fällt auch sehr steil ab, aber im Mittelteil ist sie bei weitem nicht so steil. Aber trotzdem, es gibt ganz wenige Bilder, die haben mehr als 120 Verknüpfungen und viele haben ganz, ganz wenige Bildverknüpfung. Also offenbar ist auch die Aufgabe der Bildbeschreibung im Hinblick auf Verknüpfungen sehr schief verteilt. Das gleiche gilt für die Segmentierung von Bildern. Dazu haben wir automatisch alle Sektionen, all diese Artikel der Wikipedia nach ihrer Häufigkeit analysiert. Wir sehen, bestimmte Sektionen sind sehr, sehr häufig und viele anderen sind ganz, ganz selten. Desgleichen bei der Attribuierung. Bestimmte Attribute wie Titel kommen sozusagen in allen Bildern vor und andere wiederum ganz, ganz selten. Auch eine sehr schiefe Verteilung. Zum Schluss bei der Bewertung, die vierte Bildbeschreibungsoperation, die wir hatten, da gilt, dass bestimmte Benutzer sehr viele Bilder bewerten, während die Mehrzahl der Benutzer ganz wenige Bilder bewerten. Wir haben also viermal so eine recht schräge Verteilung und das sieht schon fast signifikant aus, bedeutsam, dann fragt man natürlich, liegt dahinter so eine Art Gesetzmäßigkeit. Die Gesetzmäßigkeit bezeichnen wir mit einem Wort in der Modellierung und die nennt man Skalenfreiheit, weil sich dahinter ein bestimmter Typ von Verteilung, nämlich die sogenannten Potenzgesetze, verbergen. Die gelten hier für die Segmentierung, für die Attribuierung mit Abstrichen, für die Verknüpfung und für die Bewertung von Bildern in der Wikipedia. Und dann gibt es natürlich die Frage, woher kommt das? Können wir das irgendwie erklären? Dazu gibt es eine Antwort, die schon recht alt ist. Sie stammt von einem berühmten Wissenschaftler, der ist George Kingsley Zipf. Da sehen Sie ganz oben rechts das Bild. Und der nannte das Ganze das Gesetz der Arbeitsorganisation nach dem Prinzip des geringsten Aufwandes. Dafür hat er zwei Unterprinzipien angegeben. Je häufiger die Aufgabe, desto einfacher das Arbeitsmittel. Denken Sie mal an die natürliche Sprache. Je häufiger das Wort, desto einfacher ist das Wort. Funktionswörter sind sehr, sehr wichtig für das Gefüge einer Sprache. Die sind sehr häufig und aus diesem Grunde sind sie so kurz. Zweitens, je häufiger zwei Arbeitsmittel, desto wichtigere Unterscheidbarkeit. Funktionswörter sind sehr häufig und sehr wichtig, sind sehr kurz, dass die Wahrscheinlichkeit zu vertauschen hoch, weil die nicht viele Silben besitzen. Aber dennoch müssen sie sich gut unterscheiden. Der, die, das sind perfekt vokalisch zu unterscheiden. So, und dieses Zipf'sche Gesetz wird uns jetzt gleich helfen, das Problem des gestischen Schreibens umzusetzen mit Hilfe des Computers. Und das will ich Ihnen jetzt kurz noch erläutern, abschlusshalber in diesem Vortrag. Nochmal zurück, das war ja unser Ausgangspunkt. Wir wollten nicht länger sagen müssen, diese Person ähnelt dieser Person, sondern wir wollten das gestisch ausdrücken, wie das jetzt hier in dem Beispiel angedeutet wird. Wir können uns dazu weitere Beispiele ansehen, wie dieses Bild hat dasselbe Sujet wie dieses Bild oder dieses Bild enthält dieses Segment oder dieses Bild teilt sich mit diesem Bild, dieses Segment. Sie sehen, ich habe immer Zeigegesten für diese Teile des Satzes, nur hier, da bleibt etwas rot. Da variiert das Prädikat, das ich ausdrücken will. Da ist das Problem für uns verborgen. Da wissen wir nicht im Vorhinein genau, wie die Gesten sein werden, die Sie produzieren, damit wir wissen, was Sie uns mitteilen wollen, wenn Sie Wikinect benutzen. Dazu müssen wir wissen, welche Gesten Sie generell verwenden können und dazu gibt es drei Klassen. Die Zeigegesten, die hatten wir schon öfter gehabt, die sogenannten ikonografischen Gesten, das sind Gesten zum Beispiel wie diese, das ist ein Ball, das ist eine Treppe. Da können wir also sozusagen das abbilden gestisch, was wir ausdrücken wollen. Und dann haben wir noch die rhythmischen, diese Beat-Gesten, da kann ich sozusagen dem, was ich gebe, einen Rhythmus geben und das auf die Weise strukturieren. Drei Klassen, die in einem Kontinuum angeordnet sind, dem sogenannten Kendon-Kontinuum. Ganz rechts haben wir die Gebärdensprache, etwa für S. Sie sind sehr stark konventionalisiert natürlich, wie eine natürliche Sprache, aber sie kommen sprachfrei aus. Sie brauchen also nichts Verbales dazu produzieren. Dann haben wir die Embleme, okay, etwa, gut, Victory-Zeichen, die sind quasi wie Wörter einer Sprache lexikalisiert, die kennt jeder, weiß, was das bedeutet. Dann haben wir die redebegleitenden Gesten, dort, das gefällt mir nicht so. Also die können wir ungefähr den Sinn erfassen, wenn wir hören, was dazu gesagt wird. Und schließlich haben wir diese Gestikulation, dieses wilde Fuchteln beim Reden, bei dem wir nicht so genau wissen, was damit gemeint ist. Unsere Idee ist, dass wir die redebegleitenden Gesten und die Embleme für Wikinect ausbeuten und dort sozusagen versuchen zu lernen, was sie gestisch mitteilen können. Das packen wir dann in einen Entscheidungsbaum und das sieht so aus, dass immer dort, wo wir Zeigegesten haben, dass wir die auch verwenden, weil die am leichtesten für uns zu verstehen sind. Wenn wir keine Zeigegesten verwenden können, dann versuchen wir Embleme stattdessen zu verwenden, weil die eben sehr gut voraussetzbar sind, sie kennen die, da besteht kein Lernaufwand bei ihnen. Nur bei den offenen Prädikaten, da müssen wir sozusagen lernen, da müssen wir einen Computeralgorithmus implementieren, weil wir im Vorhinein nicht wissen, wie sie zum Beispiel Ähnlichkeit ausdrücken. Die Frage wäre jetzt noch abschließend, wie so ein Algorithmus aussehen könnte. Das will ich ganz kurz skizzieren. Dazu muss ich wissen, dass ich Gesten repräsentieren kann, und zwar über Merkmalsvektoren. Zum Beispiel, ob ich bei der Produktion einer Geste beide Hände verwende. Oder ob ich den Arm ausstrecke oder beuge. Oder wie lange es dauert, eine Geste zu produzieren. Das sind alles Merkmale, die eine Geste besitzt. Und diese Merkmale erlauben es, einen Merkmalsraum aufzubauen, einen Gestenraum. Auf den kann ich diese Vektoren dann projizieren. Und das bedeutet, ich kann dann die Komplexität der Geste ausrechnen. Und ich kann für zwei verschiedene Gesten ausrechnen, ob sie ähnlich sind. Ja, ich kann also deren Abstand berechnen. Und diese beiden Eigenschaften mache ich mir jetzt zunutze. Dazu kommen wir zurück zu diesem Zipf'schen Gesetz der Arbeitsorganisation nach dem Prinzip des geringsten Aufwandes. Diese beiden Bezugsgrößen 1 und 2 von Zipf, die ersetze ich einfach durch mein gestisches Schreiben. Dann heißen die folgendermaßen. Je häufiger das Prädikat, das ich gestisch ausdrücken will, zum Beispiel ähnelt, zum Beispiel in der Mitte, desto einfacher sein gestisches Ausdrucksmittel. Und zweitens, je häufiger zwei Prädikate, desto wichtiger die Unterscheidbarkeit ihrer gestischen Ausdrucksmittel. Was mache ich also? Ich habe so eine abnehmende Wichtigkeitskurve meiner Aufgaben. Da muss ich eine optimale Zuordnung finden der Gesten. Als Funktion ihrer Komplexität, je wichtiger die Aufgabe, desto weniger komplex die Geste. Für benachbarte Aufgaben, die häufig zusammen ausgeführt werden, müssen aber die Gesten gleichzeitig, dieses Delta, unterscheidbar sein. Wie bei der Sprache. Und oder sind sehr häufig, die müssen unterscheidbar sein. Wenn das nicht der Fall wäre, würden sie nicht gut verstanden werden können. Wir haben also ein Optimierungsproblem nach der Komplexität der Gesten und nach ihrer Unterscheidbarkeit. Und das können wir zu guter Letzt mathematisch in Form eines Optimierungsproblems formulieren. Und damit wird im Prinzip diese Aufgabe mathematisch mit Hilfe von Methoden der Informatik lösbar. Das heißt, wir gehen sozusagen den Weg, das Ganze zu algorithmisieren. Dafür brauche ich zu guter Letzt dann noch ein Gestenlexikon und da gibt es glücklicherweise eine ganze Menge in der Literatur und wir interessieren uns vor allem für Kinugel, weil Kinugel kontaktlose Gesten bereitstellt, die sich stark an dem orientieren, was sie gewohnt sind, wenn sie ihr Smartphone benutzen. Solche Gesten werden wir also dazu benutzen, um dieses Lernproblem zu lösen. Zu guter Letzt will ich jetzt im Vortrag noch kurz darauf eingehen, dass das, was ich jetzt hier vorgestellt habe, quasi so ein bisschen die Theorie ist, zu einem Hintergrund, der derzeit entwickelt wird an der Universität Frankfurt und zwar im Wintersemester, in diesem Semester, in einem Programmierpraktikum sind jetzt hier die Personen, die unter anderem daran teilnehmen. Das Ganze wird gefördert durch den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft über das Programm Wandel gestalten. Wir werden dieses Programmierpraktikum im Sommersemester weiter fortführen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass Sie das Exponat vor diesem Vorlesungssaal sich selbst ansehen können. Wir haben die Version 0.1. Im Wesentlichen sehen Sie jetzt die Architektur von diesem System, wovon im Wesentlichen die Datenbank implementiert ist und Teile des Benutzerinterface. Man kann schon ein bisschen was sehen, wobei der Schwerpunkt der Entwicklung bislang auf der Datenbank gelegen ist. So, zu guter Letzt will ich jetzt hier noch einen Film zeigen, sodass wir auch ein bisschen Glauben gewinnen an das, was wir hier vorführen, dass es auch wirklich geht, nämlich eine Technologie, die Sie möglicherweise selbst morgen anwenden werden. So, schenken Sie dem nochmal Aufmerksamkeit. sehen das jetzt Leap Motion und Leap Motion ist komplett kontaktlos. Das sind Medien, die Sie auch morgen anwenden werden. Sie werden Ihre Bildschirme eben nicht mehr berühren. Sie können dort schreiben, wenn Sie schön schreiben können. Dann ist das Information, die wir mitbekommen. Oder Sie zoomen, denken Sie mal an die schmutzigen Bildschirme Ihrer Smartphones, die Sie oft putzen müssen. Das ist dann alles nicht mehr nötig, weil Sie beliebig dann hier zoomen können. Oder Sie können Spiele spielen, indem Sie den Finger bewegen und eben die Bewegung automatisch erkannt wird. Für die Wissenschaftskommunikation, Visualisierung großer Datenbestände von Google, von Medizindaten ist das auch verwendbar, indem Sie einfach vor dem Bild zu interagieren. Spielentwicklung ist der Motor schlechthin für die Informatik, ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt hier technisches Zeichnen, wiederum Spiele, da wird viel möglich sein. Sie werden das sicherlich auch bald schon verwenden können. Und das ist jetzt das wichtigste Bild für mich. Sie sehen, wie genau die Hand erkannt wird. Und das brauchen wir für Wikinect. Ich muss genau jeden Finger von Ihnen unterscheiden können, wenn ich wissen will, welche Geste Sie produzieren. Wenn Sie mit Stäbchen umgehen können, dann können Sie das Ganze auch mit Stäbchen machen. Ich komme jetzt zurück zu dem Vortrag und damit dann kurz zur Zusammenfassung. Schenken Sie dem nochmal Aufmerksamkeit. Also am Beispiel von Museumswikis entwickeln wir derzeit eine bewegungsgestützte Texttechnologie für gestisches Schreiben. Games for the Purpose dienen dazu, Museumsbesucher zur Nutzung des Systems zu motivieren. Die Wiki-Technologie dient dazu, die Resultate gestischen Schreibens webbasiert weiterverarbeitbar zu machen. Und die Kinect-Technologie verwenden wir zur Gewährleistung einer kontaktlosen Mensch-Maschine-Kommunikation. Das war viel Information. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, Sie dürfen noch Fragen stellen. Wenn Sie jetzt momentan keine Fragen haben, bitte.
Ja, Sie können jetzt vor dem Raum, bitte nochmal Aufmerksamkeit, ganz kurz. Sie können jetzt vor dem Raum sehen, was wir da machen. Und was wir machen können, wir können schon bidirektional zwischen Kinect und eine Wiki-Information austauschen. Das heißt, Sie können praktisch mit der Technologie ganz rudimentär bereits ein Wiki schreiben. Ganz rudimentär. Ich muss dazu sagen, die Programmierung ist sehr, sehr aufwendig. Sie erfordert von Ihnen als Teilnehmer des Seminars viel, viel Voraussetzungen, technisches Kenntnis, die bei uns im Studium natürlich erwerben. Ich muss dann eine Reihe von Masterstudierenden bei uns, aber Sie lernen all die Instrumentarien, die dafür notwendig sind, selbstverständlich bei uns.
Weitere Fragen? Bitte. Bitte seien Sie einen Moment noch leise, dann verstehen wir auch alle, was der Herr fragt.
Also vor 4 Tagen gab es einen Artikel in der FAZ, wie groß der Druck ist, bei vielen, vielen Einrichtungen quasi auch jetzt webbasiert vorzugehen. Also Sie alle sind weborientiert. Sie werden Bücher eben kaum noch in wenigen Jahren als Hardcopy dann auf dem Schreibtisch liegen haben. Und dann ist es sehr wichtig für all diese Institutionen, Angebote bereitzustellen. Was Sie momentan machen ist, dass Sie mit dem Twitter sozusagen da durchgehen durchs Museum und tweet ab, irgendwas darüber schreiben. Aber viel wichtiger wäre es, dass Sie auch interaktiv mit diesen Medien umgehen. Insofern ist auch das Bedürfnis der Museen sehr, sehr groß. Wir planen ganz konkret, haben wir bereits 2 Kooperationen mit dem Spielemuseum, Deutsche Computerspielemuseum in Berlin und mit dem Hochstift, dem Goethe-Haus, die diese Technologien vermutlich dann einem Test unterziehen werden. Aber dafür müssen wir natürlich noch einiges entwickeln. Soweit ist es noch nicht. Ja. Weitere Fragen? Bitte. Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Auf alle Fälle werden wir diese Information, die Sie gerade zuletzt genannt haben, was ist so die Verweildauer, auch mit auswerten müssen, ganz, ganz wichtig. Der Punkt ist der, dass wir Wikinect so entwickeln wollen, dass der Lernaufwand, diese Gesten zu produzieren, bei Ihnen möglichst gering ist. Das heißt, wir wollen ziemlich genau wissen, was an Gesten wissen Sie bereits mitbringen. Das würde dann so funktionieren, dass sie ein bisschen spielen mit dem System und sie lernen kennen quasi, was das System an Wissen in sie hineinprojiziert. Also, dass sie voraussetzen können, das System versteht mich. Und dazu müssen wir so einen Abgleich zwischen ihrem gestischen Wissen und dem Systemwissen in Wikinect finden. Und dazu nehmen wir eben solche Embleme zum Beispiel, die allgemein verbreitet sind. Aber dieser Lernaufwand ist ein ganz, ganz wichtiges Problem dabei. Den müssen wir reduzieren, sonst würde es keinen Sinn machen. Also es wird sicherlich anonym sein müssen, weil wenn sie erkannt werden würden, dann wird es ihre Selbstbestimmungsrecht als eine Informationspersönlichkeit negativ berühren. Das darf man gar nicht. Bei Wikinect gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir die Umrisse einer Person erkennen, aber es wird keine Erkennung der Person geben dürfen. Das muss ausgeschlossen sein, ansonsten wäre das gar nicht anwendbar. Anders sieht die Situation in Szenarien aus, in denen sie explizit ihr Einverständnis geben würden, dass sie erkannt werden. Dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, mit solchen Informationen umzugehen. Aber im Standardfall ist das ausgeschlossen. Das muss die Praxis noch so ein bisschen zeigen, ehrlich gesagt. Das kann ich jetzt so noch gar nicht genauer beantworten. Das hängt einerseits mit solchen Tatbeständen zusammen, wie das, was man machen darf, was ich an Informationen überhaupt erfassen darf von Ihnen und dem, was Museen gerne machen würden, beziehungsweise was Sie bereit sind, überhaupt zu machen, ob Sie sich einloggen zum Beispiel oder nicht. Was Sie aber auf alle Fälle machen können natürlich ist, das ist so vorgesehen, wir haben ja ein Wiki im Hintergrund und in diesem Wiki können Sie sich einloggen, dann können Sie Ihre eigenen Informationen weiter ganz herkömmlich mit der Tastatur bearbeiten. Und da können Sie selbstverständlich auch als eine Person sui generis auftritt mit ihrer Identität. Ja. Weitere Fragen? Falls nicht, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.